Wisst ihr, wie diese Folge wird? Diese Folge wird witzig. Ich weiß überhaupt nicht, wo es herkam. Aber irgendwie habe ich auf einmal witzig und witz gesagt. Ich habe keine Ahnung. Und dann
du warst einfach funny unterwegs heute. Funny
ich war funny unterwegs und ich war auch voll komplett übermüdet. Hier sind wir alle krank in der Familie und es ist noch früh morgens, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Oh Leute,
Ich fand es trotzdem fantastisch. Vor allen Dingen, als wir dann sogar auf Deutsch auf einmal Vokabelschwierigkeiten bekommen haben mit diesem Schluckern und dem, nee, wie ist es?
Schnuckern und Schlickern.
Schlickern und den, wie sagt man im Saarland, Süßschniss. Also mit dem Schnissen, dann ist das dann das Verb dazu?
Okay, jetzt haben wir im Intro auch noch Probleme. Leute, es geht bei uns in dieser Folge um Prädiabetes. Wir haben ganz fantastische Hörertöne bekommen, werden über betroffenen Geschichten reden. Wir reden natürlich mit unserem Diabetologen des Vertrauens für diese Staffel, Dr. Payam Atyamant, und wir reden auch mit Dr. Nicola Haller über Prädiabetes.
Alle Kandidaten, die man außer uns hört in dieser Folge, waren fantastisch. Naja, und
wir waren so mittel.
Aber witzig.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo und herzlich willkommen, Typfrage, der Podcast. Mein Name ist Kim Stoppert, ich habe Typ-2-Diabetes.
Mein Name ist Freddy Schürheck, hallo alle, ich habe Typ-1-Diabetes.
Und heute wollen wir im Laufe dieser Sendung über einen ganz anderen Typen reden, nämlich über den Typ Prädiabetes. Davor natürlich noch die Highlights aus unserer Diabeteswoche. Freddy, deine so?
Ich überlege gerade, habe ich irgendwas Großes... Ja, irgendwie bin ich gerade in so total guten Werten drin, obwohl ich alles mache wie sonst, wo es manchmal dann auch ein bisschen, also keine Ahnung, wie soll ich es jetzt beschreiben? Also ich habe zu gute Werte dafür, dass das eigentlich alles ist wie immer und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, woran das liegt. Aber das hat man ja manchmal.
Aber, ja, und das ist doch auch mal schön.
Ja eben, nein, ich bin auch total zufrieden, ich will mich gar nicht beschweren, ja. Aber ich glaube, jeder, der Diabetes hat, weiß, was ich meine, wenn ich sage, zu gut. Also im Sinne von, so komisch. Und dann möchte ich es ja auch gerne jetzt immer so haben wie jetzt. Aber gut, wird sich zeigen die nächsten Tage. Wie ist deine Diabeteswoche?
Wir haben ja über Glucose Goddess gesprochen letzte Woche. Diese Frau, die auch normalos rät, ihre Zuckerspitzen im Blick zu behalten und da ihre Hacks auspackt. Und tatsächlich habe ich zwischendurch Essigwasser getrunken, wie sie sagt.
Und?
Find's gar nicht eklig, find's eigentlich ganz erfrischend. Aber um ehrlich zu sein, vergesse ich es auch ganz häufig.
Aber hattest du denn das Gefühl, dass das einen positiven Impact auf dich hat?
Nee, jetzt noch nicht. Was, glaube ich, einen positiven Impact hat, ist tatsächlich, weil es mir einfach auch jetzt, also ich merke, dass mir das beim Essen halt einfach auch gut tut, vor der Hauptspeise abends einen Salat zu essen oder irgendeine Gemüsevorspeise. Das ist echt schön. Das haben wir gestern eine schöne Bowl gemacht. Ja, ich suche noch nach guten Dressings. Leute, schickt mir Dressings, wenn ihr Dressings-Ideen habt, weil immer nur Essigöl ist auch langweilig. So. Also ich weiß nicht, ob das den großen Wurf bricht, aber ich habe auf jeden Fall die Woche wieder häufiger angefangen zu messen. Ich muss ja immer blutig messen. Das ist mit Kind oder mit Kindern im Haus immer ein bisschen anstrengend. Und ich habe gemerkt, dass meine nüchtern Werte wieder leicht höher sind, also 137 hatte ich jetzt die Woche, aber gestern Abend habe ich mich mal zusammengerissen, habe weniger gesnackt, heute Morgen war schon wieder bei 127, bald habe ich diesen Arzttermin hoffentlich, heißt meine Arztpraxis endlich aus dem Urlaub und dann werde ich endlich wissen, wie so der HbA1c ist. Das ist bei mir ja eher so die entscheidende Nummer, weil ich darf ja gar nicht so viele Medikamente nehmen aktuell wegen still. Genau, ob ich wieder Basalinsulin anfangen muss oder nicht, das schauen wir dann mal.
Ich war gestern auf dem Sportplatz. In Düsseldorf, auf dem Hockeysportplatz und Tennissportplatz.
Und?
Also nur zum Zugucken und um ein Interview zu führen, aber ich hatte trotzdem eine Unterzuckerung. Also mein Körper reagiert so allergisch auf Sport, dass ich es nur sehen muss und schon sind die Werte in den Keller gerauscht.
Ja, daran liegt das. Ja. Ja, ansonsten ist bei uns die ganze Familie wieder verseucht. Das heißt, meine Werte werden wahrscheinlich demnächst schlechter werden. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Allergie? Ist das ein Schnupfen? Kündigt sich eine Bindehautentzündung an, die hat die Große nämlich, kommt noch Husten dazu, das hat das kleine Kind nämlich. Mal schauen, was so die Seuche so bringt in den nächsten Wochen.
Mal schauen, was wird.
Was wird.
So, da gucken wir jetzt mal auf unser heutiges eigentliches Thema. Prädiabetes, hat Kimi gerade schon gesagt. Für alle, die jetzt sagen, Prädiabetes, was ist denn das eigentlich nochmal genau? Prädiabetes bekommt man dann diagnostiziert, wenn man in einem Graubereich ist. Das heißt, die Werte sind leicht erhöht. Aber noch nicht so krass wie bei einem tatsächlich diagnostizierten Diabetes Typ 1 oder Typ 2. Das heißt, wir haben mal ein bisschen genauer auch geguckt. Langzeitwert der HbA1c liegt beim Prädiabetes meist zwischen 5,7 und 6,4. Der Blutzuckerwert nüchtern liegt meist zwischen 100 und 125, das heißt so ganz leicht erhöht. Und beim oralen Glukosetoleranztest kann man das dann eben noch näher bestimmen. Kimi, dieser orale Glukosetoleranz, das ist das, was man auch bei der Schwangerschaft macht, oder?
Genau, da gibt es zwei Varianten. Ich glaube, den man für Prädiabetes machen muss, ist es so ein längerer. Da trinkt man so ein ekliges Getränk, muss es trinken und dann wird halt in regelmäßigen Abständen wird das Blut gecheckt, ob die Glukose abgebaut wurde oder nicht sozusagen. Und dann hast du bestimmte Messwerte und je nachdem, ob du drüber legst oder wie viel du drüber legst, kommen dann die Diagnosen zustande. Genau. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt auch mal hier, ich bin eigentlich Typ F, habe aber hier mal gemessen und ich hatte einen hohen Wert, aber eigentlich noch nicht so einen hohen Wert, habe ich jetzt Prädiabetes. Wir haben mal die Medizinpädagogin, Ernährungsmedizinerin, Diabetesberaterin und Diätassistentin Dr. Nicola Haller gefragt, wer sollte sich denn auf Prädiabetes mal testen lassen?
Also Personengruppen, die mit dem Gewicht zu kämpfen haben, haben hier auf jeden Fall eine Offerte, sich vorzustellen. Genetik, das heißt also, liegt eine positive Familienanamnese vor, dann würde ich auch raten, hier auf jeden Fall sich vorzustellen. Ja, das wäre eigentlich so der Bereich.
Also eigentlich sind das ja die gleichen Risikogruppen wie ein Typ 2. Also wenn ihr Risikogruppe Typ 2 seid und tatsächlich auch in der Familie Typ 2 bekannt ist, könnt ihr ja mal zum Arzt gehen oder halt jemanden, den ihr kennt, das nahelegen lassen, das mal checken zu lassen.
Ja, wir haben tatsächlich beide, als wir uns jetzt auf diese Folgen vorbereitet haben oder auf diese Folge vorbereitet haben, auch festgestellt, wir haben auch jeweils im Bekanntenkreis Menschen mit Prädiabetes. Und das ist aber immer noch so, wenn man dann mit denen drüber redet, dass man merkt, dass das immer noch irgendwie so auch so ein vorurteilsbehaftetes Thema ist und so ein bisschen so ein Tabuthema. Also ich hatte es neulich erst mit einer Bekannten, die erst, als sie meinen Sensor gesehen hat, dann gesagt, ach so, ja, sie hat Prädiabetes irgendwie diagnostiziert, aber sie hofft, dass das dann auch weggeht, aber das wäre so, ja, irgendwie, also so, man merkt, dass gerade eben auch Menschen mit Prädiabetes natürlich gesagt bekommen von allen Seiten, jetzt musst du aktiv werden, jetzt musst du was machen, du musst dagegen vorgehen und so, und dann fast schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann eben das Gefühl haben, okay, sie geben gerade doch noch nicht so 100.000%. Wir haben auch mal geguckt, wie viele Menschen mit Prädiabetes schätzungsweise aktuell in Deutschland leben. Schätzungsweise sind es 20 von 100 Erwachsenen in Deutschland und mehr als 10% der Erwachsenenbevölkerung weltweit, die mit Prädiabetes leben. Das sind Zahlen aus dem Februar. Das ist schon krass. 20 von 100, also jeder Fünfte.
Ja, und das ist aber vielleicht noch gar nicht so jeder auf dem Schirm hat, ist der Fall, weil diese Diagnose wird ja gar nicht so häufig gestellt und ist auch noch alles gar nicht so richtig erforscht. Also man geht auch mittlerweile davon aus, dass auch Menschen, die eben nicht so das typische Stigma von Typ 2 haben, Übergewicht, ein Prädiabetes entwickeln können. Eine Tübinger Studie unterscheidet unter 6 Prädiabetes-Typen. Boah. Da gibt es halt Leute, die haben bereits Übergewicht mit Fettansammlung im Bauchraum. Die sind ein Typ. Dann gibt es Leute, die haben Übergewicht, aber haben das nicht am Bauchraum. Dann gibt es Leute, die sind schlank und haben trotzdem diese hohen Zuckerwerte. Und deshalb ist es ganz schwierig, auch für Hausärzte, wenn da ein erhöhter Zuckerwert ist, zu sagen, ja, das sieht mir nach einem Prädiabetes aus. Weil natürlich als Hausarzt bist du da nicht so drin und du hast vielleicht jemanden da sitzen, der hat einen erhöhten Zuckerwert und dann sagst du dir der vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht waren das wilde 3 Monate oder der hat irgendwie gestern vielleicht mal über die Stränge geschlagen, aber so, weil der ist ja schlank. So. Es gibt aber tatsächlich Leute, die Prädiabetes entwickeln können, die dann trotzdem schlank sind. Also dieses Stigma, was man ja gerne den Typ 2 aufdrückt, dass es immer jemand sein muss, der viel Bauchfett hat oder generell sehr übergewichtig ist, muss bei Prädiabetes nicht der Fall sein.
Nee, ein Bekannter von mir zum Beispiel, der war gerade im Krankenhaus und hat dann, by the way, gesagt bekommen, sie haben übrigens Prädiabetes. Der hatte damit auch niemals gerechnet. Das ist keiner, der Übergewicht hat oder wo man jetzt sagen würde, der ist lebensmitteltechnisch irgendwie so ein bisschen im Grenzbereich unterwegs, sondern Also der ist auch aus allen Wolken gefallen einfach und hat jetzt aber auch diese Diagnose und kam dann auch neulich nur zu mir und meinte so, ja, was bedeutet das denn jetzt genau? Und ich nur so, hör die Folge, wir arbeiten noch an der Recherche.
Aber schön, dass er sich auch ein bisschen alleingelassen gefühlt hat, denn das ist nämlich auch so das Problem, was hier uns eine Hörerin über unseren Instagram-Account erzählt hat, Typfrage der Podcast.
Hallo ihr Lieben, hier ist Franzi, ich binge gerade euren Podcast. Ich habe letztes Jahr die Diagnose Prädiabetes bekommen und damit wird man ganz schön alleine gelassen. Das heißt immer nur von Ärzten, naja, ernähr dich mediterran, nimm halt ab und mach Sport. Zusätzlich wurde mir noch PCOS diagnostiziert und wenn man einfach mal im Internet guckt, dann sieht man, damit kann man nicht abnehmen. Das hat dazu geführt, dass ich im Sommer dann auch in eine Essstörung gekommen bin, weil ich halt Angst hatte. Also Essen war der Feind und ich hatte halt Angst, wenn ich nicht abnehme, kriege ich Diabetes. Und da bin ich jetzt zum Glück auf euren Podcast gestoßen und nehme mir einfach ein paar Diabetes-Sachen oder Regeln zu Herzen. Und ich hoffe, dass es einfach mir weiterhilft. Macht weiter so, Dankeschön.
Für alle Leute, das, was sie da erzählt, dieses Syndrom, das ist ein Eierstock-Syndrom, das hat, kommt zu einem Hormonungleichgewicht und daraus kann sich eine Insulinresistenz und auch ein Typ-2-Diabetes entwickeln, nur so zum Hintergrund. Alleingelassen finde ich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe ja gestern einfach mal gegoogelt, Prädiabetes, was kann ich tun? Und die ersten 4 Google-Ergebnisse, die mir angezeigt worden sind, das waren gesponserte Links, alles mit Diätprogramm und Abnehmprogramm zum Bezahlen. Ja, schön. Hat also die Industrie ist schon dabei. Die haben schon gemerkt, damit kann ich Kohle machen. Die Deutsche Diabetesstiftung hat aber dann, kommt aber bei mir dann als 5. Link. Und da kommen dann eigentlich auch diese Dinge, die wir als Typ 2 ja immer gesagt bekommen. Also bauen Sie Übergewicht ab, bewegen Sie sich täglich mindestens 30 Minuten. Achten Sie auf Ihre Ernährung, meiden Sie versteckte Fette. Keine Softdrinks, keine alkoholische Getränke in Maßen, nicht rauchen, Blutdruck unter Kontrolle, weniger Stress, besser schlafen und ruhig Kaffee trinken. Also wir hatten eine Folge Diabetes und Prävention, da haben wir auch drüber geredet. Es gibt Studien, die sagen, dass Kaffee tatsächlich helfen kann, Diabetes zu vermeiden. Oder hinauszuzögern, genau.
Also ich habe noch Zahlen gefunden von der DDG, von der Deutschen Diabetesgesellschaft, die sagen, dass wenn man eben auf, Kim hat es gesagt, abnehmen, sich viel bewegen, gesunde Ernährung setzt, dass man damit dann eben das Risiko für den Ausbruch von Typ-2-Diabetes mit 40-70% senken kann.
Genau.
Das finde ich schon,
ist schon krass,
also finde ich schon krass.
Und was ich auch nicht wusste, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Prädiabetes habe ich ja noch keinen kompletten Typ-2-Diabetes, why der Stress? Ja, man hat halt in Studien herausgefunden, weswegen es diese Kategorie überhaupt gibt, dass eben auch Prädiabetiker schon Folgeerkrankungen wie ein Typ-2-Diabetiker entwickeln kann. Also Nierenprobleme, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Also es ist eigentlich kein Witz.
Kein Witz.
Kein Witz.
Das Ding heißt Wiggle, 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 Wiggle. Oh Gott, wie heißt doch mal dieser Snoop Dogg-Song? Ist es ein Snoop Dogg-Song? Wiggle, 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 Wiggle.
Ja, ich glaube schon.
Gut, muss ich gleich mal googeln. Zurück zum Ernst der Thematik. Nein, Leute, ihr wisst, wir haben natürlich auch mit unserem Diabetologen dieser Staffel gesprochen über das Thema Prädiabetes mit Dr. Payam Adjomant und haben ihm auch nochmal diese Zahlen genannt, die ich ja gerade schon schockierend fand. Dieses von wegen, okay, eine Person von 5 Erwachsenen in Deutschland lebt mit Prädiabetes. Das ist krass. Was sagt er dazu?
Es hängt damit zusammen, dass bei der Gesundheitsuntersuchung, die ja ab 35 von den gesetzlichen Krankenkassen auch übernommen wird, bezahlt wird, der Blutzucker ein wesentlicher Bestandteil ist. Das bedeutet, dass wir alle 2 bis 3 Jahre im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung, die hoffentlich auch jeder durchführt, der Blutzucker kontrolliert wird. Und im Rahmen dessen, je mehr man untersucht, desto mehr ist natürlich die Zahl. Das ist dann selbsterklärend. Außerdem ist Diabetes inzwischen so bekannt, dass sobald man irgendwas hat, man geht sofort zum Arzt und sagt, ich möchte gerne auf Diabetes kontrolliert werden. Ich bin so müde zum Beispiel. Ich bin so schlapp. Bin nicht mehr leistungsfähig. Das Erste, was man macht, ist natürlich an Diabetes auch zu denken. Und da wird der Zucker kontrolliert. Und durchaus ist es so, dass dann die Diagnose Prädiabetes sehr oft gestellt wird. Wobei man nicht sagen muss, einmal leicht erhöhten Blutzucker, dann hat man Prädiabetes. Da gehört schon doch weitere Untersuchungen dazu.
Aber würdest du denn sagen, dass es heute eben mehr Menschen mit Prädiabetes gibt als noch vor 10 Jahren? Und wenn ja, warum?
Definitiv. Also ich bin jetzt seit 18 Jahren in der diabetologischen Schwerpunktpraxis und da stelle ich auf jeden Fall fest, warum? Ganz einfach, weil wir eine ganz andere Lebensführung haben. Also wir sehen ja auch, wir wissen ja auch, dass immer mehr Menschen adipös sind. Das ist unser Lebenswandel. Wir bewegen uns weniger, wir essen anders. Es gibt zwar immer wieder so von gesunder Ernährung wird immer gesprochen, aber die Mehrzahl der Leute, wenn man sich dann auch umschaut, wie viel übergewichtige Leute sind. Bis jetzt haben wir immer über einen großen Teich geschaut und die Leute dort belächelt. Wir sind auch inzwischen nicht viel besser. Brauchen nur ins Kino zu gehen und gucken, was viele Menschen einfach dann zu sich nehmen vor dem Film und während des Filmes.
Wie ist das denn, wenn jemand kommt, der bei dir Prädiabetes diagnostiziert bekommt? Verschreibst du dann direkt Medikamente, also zum Beispiel bei Übergewicht Ozempic, Metformin, diese Dinge?
Wahres Nein. A, sind diese Medikamente nicht zugelassen für die Behandlung von Prädiabetes. Sowohl Metformin als recht Ozempic. Ozempic ist ja inzwischen, wird ja ein Riesenhype daraus gemacht, ist ganz klar zugelassen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die adipös sind und oder Metformin erstmal nicht vertragen haben. Also es ist kein Medikament, wo ich jetzt. Das erlebe ich ja tagtäglich, wirklich tagtäglich, dass viele kommen und sagen, ich will die Wunderspritze haben. Nicht nur Patientinnen, sondern auch Freunde im Freundeskreis, die dann einfach mich darauf ansprechen und sagen, sag mal, kannst du mir nicht diese Wunderspritze verschreiben? Und bei Prädiabetes ist die Indikation ein klares Nein. Das ist nicht dafür zugelassen.
Wo
Noch
wir
nicht.
gerade bei Ozempic sind. Wir haben hier im Podcast natürlich auch schon eine Folge zum Thema Ozempic gemacht, haben da unterschiedliche Erfahrungsberichte auch gehört, Leute, die davon begeistert sind, Leute, die nicht begeistert sind. Was sagst du denn zu der Spritze?
Ich bin begeistert davon. Also ich muss sagen, was ich da schon alles gesehen habe, wie viel, wie die Gewichte einfach runterputzeln, das ist Wahnsinn. Man muss nur begleitend natürlich auch eine Ernährungsberatung machen, auch die Leute animieren, sich zu bewegen. Mit der Spritze alleine ist es nicht getan. Das ist ja immerhin eine Chemie. Inzwischen ist es so, dass das ja so dermaßen gehypt wird, dass es sehr schwierig zu kriegen ist. Menschen, die wirklich auf Ozempic, ich sage jetzt nicht nur Ozempic, sondern GLP-1-Mimetika, das ist die große Substanzklasse, es ist nicht zu kriegen, weil viele einfach überall schon in allen Apotheken danach suchen. Es ist einfach, wir wissen, auch da weiß die Firma Novo Nordisk, das ist Herstellerfirma von Ozempic, haben gesagt, dass 25% unterm Tisch gehandelt wird. Das ist einfach hanebüchend, was man da so alles hört. Das heißt, Menschen, die überhaupt keine Indikation für Ozempic haben, kein Diabetes haben, bekommen Ozempic verschrieben, um abzunehmen. Und deswegen hat da auch der Gesetzgeber jetzt da ganz klar sich geäußert, dass wenn man mit Ozempic-Rezept in die Apotheke geht, die Apotheke berechtigt ist, nachzuschauen, ob sie wirklich Typ-2-Diabetes haben. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich habe ein Rezept, meistens ja dann Privatrezept, wenn man kein Typ-2-Diabetes hat, und ja, ich möchte die Spritze abholen.
Was sagst du denn an deinen Freunden, die dich eben fragen? Mensch, kannst du mir nicht einmal Ozempic verschreiben?
Also da sage ich auch, das ist ja immer ein sehr schwieriges Thema. Ich sage, es gibt ja Äquivalent zu Ozempic, das Wegovy. Wegovy ist ja derselbe Wirkstoff, ist zugelassen zur Adipositas-Therapie. Das ist eine Selbstzahlerleistung. Wenn ich das Gefühl habe, okay, die Freunde kennt man ja, da hat schon was gemacht, dann mache ich keinen Unterschied. In dem Moment ist der Freund dann ein Patient für mich. Da muss ich entsprechend genauso aufklären, wie ich jetzt meine Patientinnen alle aufkläre und sage dann, da kann ich dir Wegovy verschreiben, ist um einiges teurer, obwohl das derselbe Wirkstoff ist wie Ozempic. Das kann ich dann auch auf Privatrezept aufschreiben. Das dann ohne Probleme zu kriegen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist indiziert, verschreibe ich das auch. Wegovy.
Kommen wir nochmal zurück zum Prädiabetes. Du hast schon gesagt, Medikamente dann direkt verschreiben machst du nicht. Was rätst du denn Menschen mit Prädiabetes? Wie können sie selbst eben versuchen, dem Diabetes nochmal davonzulaufen?
Ganz gute Frage. Bewegung. Also animieren zu bewegen. Wobei ich auch da ganz klar sagen muss, was bringt es einem Menschen, der Knieprobleme hat, zu sagen, beweg dich mehr. Das ist ja Kokolores, das ist eine Realität vorbei. Da sage ich, okay, versuch mal auf Ernährung. Ja, einfach bewusster sich zu ernähren. Etwas muss man ja auch, Eigenverantwortung ist ja auch wichtig. Man kann nicht erwarten, dass einfach der Arzt alles macht, sondern ich muss ja auch Verantwortung für mich übernehmen. Wenn ich selber was verhindern möchte, dass ich was bekomme, dann muss ich ja selber was machen. Aber dafür bin ich ja da, um diese Menschen zu begleiten. Ich sage dann, ich bin ihr Coach. Das heißt, ich begleite sie und beobachte und mache auch entsprechende Tests. Und wichtig ist auch, dass man immer wieder Termine macht, damit die dann auch sagen, oh, da habe ich jetzt wieder einen Termin, nicht das, was ist. Und ja, und dann ist man einfach motiviert.
Was hast du denn so in letzter Zeit vielleicht auch für Erfolgsgeschichten eben erlebt beim Thema Prädiabetes, wo du sagst, Mensch, da war man fast schon ein bisschen stolz auf den Patienten oder die Patientin, weil sie es durchgezogen haben?
Was ich ja manchmal mache, ist, dass ich dann aufstehe, denen die Hand gebe und sage, gratuliere, sie haben es geschafft. Und die gucken dann manchmal sehr verdutzt. Ich finde, es müssen auch belohnt werden, weil das ist oft nicht nur die Bewegung, es ist ja doch die Ernährung. Also es ist, man muss einfach so ganz klar sagen, Ernährung ist die Basis jeglicher Therapie und jeglichen Gesprächs. Und aber nicht jetzt Laientherapie, sondern eine Ernährungsberatung. Zu sagen, ja, machen Sie Intervallfasten, da können die oft nicht was damit anfangen. Ich kann ja auch Milchkaffee mit viel Milch trinken und viele wissen gar nicht, wie ungesund manchmal das sein kann, wenn man das übermäßig einfach zu sich nimmt. Nichts gegen Milchkaffee, aber einfach im Augenmaß. Deswegen ist es wichtig, die Leute zu begleiten. Und ohne Witz, das ist so, so schön zu sehen, was da für Erfolge sind. Nicht nur, dass man den Prädiabetes verhindert, sondern einfach, was für ein Wohlfühleffekt da ist.
Also falls ihr jetzt jemanden kennt, der auch Prädiabetes hat, schlagt doch einfach mal vor, dass der so einen Ernährungskurs macht, dass er sich einmal informiert von professioneller Seite auch, was soll ich da einfach machen, was kann ich da wirklich sinnvoll machen, weil wie wir ja schon bei der Glucose Goddess, so schließt sich der Kreis wieder zur letzten Woche herausgefunden hat, gesund ernähren sollten wir uns eigentlich alle und auch wenn wir es Hacks nennen oder Glucose-Tricks. Es geht eigentlich um gesunde Ernährung und das schadet eigentlich niemandem. Und ich weiß, dass einige Krankenkassen so einen Ernährungskurs auch einfach regelmäßig online auch anbieten und den auch teilweise bezahlen. Also fragt mal eure Krankenkasse, vielleicht haben die da was für euch mit eurem Prädiabetes oder wenn ihr jemanden kennt, der jetzt wie Freddys Bekannter kommt und sagt, oh, das ist ein Prädiabetes, den wollte ich auch nicht, sagt ihm doch, sagt ihm erstmal, er soll diese Folge hören. Und sagt ihm aber auch, er soll sich, kann sich ruhig informieren. Das ist keine Schande, einen Ernährungskurs zu machen, auch wenn man keinen Typ 2 hat.
Ja, und vor allen Dingen dann auch darauf achten, dass wenn man sich da beraten lässt, man auch wirklich eine realistische Beratung bekommt, eben auf sein Leben angepasst. Weil das ist ja auch das, was Dr. Payam Adyaman uns immer wieder gesagt hat, so, es hilft halt nichts, einfach irgendwem eine Therapie überzustülpen, sondern man muss einfach gucken, dass das zum Lifestyle passt. Und vielleicht ist es eine Person, die nicht die Zeit hat, jeden Tag 3 Stunden lang in der Küche Dinge vorzubereiten. Das heißt, vielleicht sind die Dinge, die im Ernährungscoaching irgendwie ihm gezeigt werden, gar nicht die, die er wirklich realistisch umsetzen kann. Und da muss man auch einfach mal sich dann ehrlich machen, zusammen eben mit den Beraterinnen und mit den Beratern und gucken, was ist in meinem Alltag wirklich möglich und wie kann ich eben das Ganze angehen, um eben aus dem Prädiabetes tatsächlich wieder rauszukommen.
Und wir wollen diese Folge abschließen mit einer ganz persönlichen, aber auch einer Erfolgsgeschichte, nämlich die von Fee. Fee ist meine Cousine, muss man an der Stelle sagen, aber ich habe ja schon häufiger gesagt, dass...
Ist das die Cousine, die ich mal auf Cake and Bake
ja.
in Dortmund getroffen habe?
Ja, das ist
Leute,
sie.
Das war witzig. Da war ich für einen Fernseheinsatz und da war einmal, kommt jemand an und sagt, ich bin die Fee. Du kennst mich, die Kim erzählt manchmal von mir in eurem Podcast, hat sie wirklich gesagt. Und ich so, warte, du bist Kims Cousine. Ja. Und sie sagte, sie hört auch immer jede Folge von unserem Podcast. Deswegen Shoutout an Fee.
Ja, und zwar hört sie uns gerade. Schöne Grüße an der Stelle. Sie hört uns wahrscheinlich gerade im Fitnessstudio.
Super, sehr schön. Fee, wir sind in Gedanken mit dir auf dem Stepper, aber wirklich nur in Gedanken. Weil sonst kriege ich ja wieder direkt einen Unterzucker.
Und denk gar nicht erst dran, bitte, sonst. Also Fee hat eine Schwester, die hat einen Typ-2-Diabetes, sehr früh mit Anfang 30 diagnostiziert bekommen. Mama und Papa haben auch Typ-2-Diabetes. Jetzt könnte man meinen, da muss doch der Arzt mal aufhorchen, wenn man sowas hört. War bei ihr nicht so, aber sie hat sich selbst drum gekümmert.
Es war immer so, dass bei mir nie oder selten, ja eigentlich nie, HbA1c-Werte ja, blutmäßig abgenommen worden sind. Ich habe das dann mal irgendwann angesprochen und habe jetzt die ersten Daten. 2019 habe ich einen HbA1c-Wert von 5,7 gehabt. Dann letztes Jahr im Januar habe ich einen Zielwert von 6. Also wirklich so, ja, ist noch okay. Ab 6,5 ist es ja ein Diabetes, aber ist schon von Prädiabetes die Rede. Dann habe ich ja angefangen, die Saxenda, also das Liraglutid zu spritzen. Und im September dann, oder Oktober war das dann das Wegovy, also das Semaglutid, also die Abnehmspritze. Und im Juli hatte ich dann einen HbA1c-Wert von 5,56. Also es ist so, dass die Spritze, ich muss die ja selbst bezahlen, ne, indem ich diese Spritze genommen habe, dass sich mein Essverhalten verändert hat, dass ich nicht mehr so diese Heißhungerattacken und auch nicht mehr diesen Hunger, also wirklich diesen normalen körperlichen Hunger hatte. Also ganz normal sicher, dass ich jetzt was essen muss, schon diesen Hunger, aber ich habe ja so einen Hunger immer gehabt, dass ich ja auch Massen gegessen habe, ne?
Also dank ganz viel Abnehmen und der Wegovy-Spritze hat Feder schon ganz viel erreicht, ist jetzt wieder im nicht-prädiabetischen Stadion, aber nimmt noch weiter ab und macht noch viel Sport. Nur ein Manko hat sie erzählt, sie ist eine Süßschniss, sagt man im Saarland. Im Saarland sagt man Süßschniss, das ist ein schönes saarländisches Wort, ne? Also
Eine süße Schnauze.
eine süße Schnauze, genau. Da, wo ich herkomme, sagt man, sie schnuckert gern.
Bei uns sagt man, sie schlickert gerne.
Ach, sie schlickert gern. Also sie isst gerne süße Sachen.
Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich tatsächlich einen Diabetes diagnostiziert bekäme, ob ich dann mit meinem Süßigkeitenkonsum aufhöre. Aber das, was ich in den ganzen Jahren auch aufgrund meiner Diäterfahrung gelernt habe, ist, dass ich nicht mehr zwischendurch oder aber nicht mehr so viel zwischendurch nasche. Ich habe das aufgrund einer Diät, du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe ja mal vor, also es war 2009, habe ich ja mal fast 50 Kilo in Eigenregie abgenommen, wo du ja 5 Stunden Abstand zu den Mahlzeiten einhalten sollst. Das hatte ich gemacht. Und ja, genau, Kohlenhydrate morgens und abends keine Kohlenhydrate mehr. Oder ja, ich habe halt immer wenig Kohlenhydrate abends gegessen. Also sprich, eine Handvoll Nudeln ging. Ne? aber ja, keine Kohlenhydrate ist gut. Ich habe trotzdem mal Nachtisch gegessen. Ne? Also es war immer so, dass ich meine normale Mahlzeit, Frühstück gab es immer irgendwie Nutella oder Marmelade, Mittagessen, ich sag mal normales Essen und dann gab es ein Stückchen Kuchen oder ein Keks, ne, oder ein Pudding. Ja, und abends tatsächlich, auch wenn ich jetzt keine Kohlenhydrate in Form von Brot, Nudeln oder Kartoffeln gegessen habe, gab es immer noch ein Pudding, ne? Das sind ja keine Kohlenhydrate, ne? Ja, es ist, das war, ja, und ich kann mir vorstellen, dass ich aufgrund dieser 5 Stunden, 4,5 Stunden bis 5 Stunden Abstand zum Essen, das dann auch so ein bisschen ja kompensieren konnte, dass ich diesen Diabetes vielleicht nicht ja, dass der sich nicht ausgeprägt hat bei mir.
Und wenn ihr jetzt hört, okay, sie isst zwar Süßes, aber sie hat trotzdem Erfolge gemacht, weil sie aber auch mit Wegovy so Erfolg erzielt hat, könnt ihr ja sagen, geil, wenn Kims Cousine so erfolgreich mit Wegovy war, dann will ich das auch, weil dann kann ich ja weiter noch meinen Pudding essen abends. Nee, Leute, die Spritze hat halt auch bei Fee ein paar Nebenwirkungen.
Was mir schon ganz lange auf dem Herzen liegt, Diarrhö, Durchfall, ne? Also fängt ja auch mit Dia an. Also ja, ist bei mir, also einfach nur das Wort Diarrhö, das habt ihr, glaube ich, noch nie benutzt. Das fände ich vielleicht mal ganz knuffig, weil es ja auch mit Dia anfängt. Und ja, ich muss schon sagen, dass ich nehme kein Metformin, ne? Klar, ich habe ja kein Diabetes. Na, aber ich merke aufgrund der Spritze, wenn ich wirklich viele Kohlenhydrate gegessen habe und diese Spritze, dann habe ich auch Durchfall. Ne? Also es ist ganz, 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 ganz schlimm. Ja, dann habe ich auch was zu dem Thema beigetragen.
Danke, Fee, dass du dieses Thema bei uns erwähnt hast. Da müssen wir das nicht tun.
Wobei wir diese Staffel haben ein bisschen nachgelassen. Diesmal
Ja,
ist uns
stimmt.
das Thema Durchfall ein bisschen durchgerutscht.
Ja, es ist gedierrutscht. So. und bei allen den Dingen, die wir euch jetzt gerade hier erzählt haben und auch bei der Erfolgsgeschichte von Fee und weil ja jetzt auch wieder diese Wegovy-Abnehmspritze erwähnt wurde, denkt immer dran, wir berichten hier nur von unseren Erfahrungen und auch Fee und Franzi haben ja nur von ihren Erfahrungen gesprochen. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, geil, ich möchte es auch mal probieren mit dieser Adipositas-Spritze oder direkt mit der Typ-2-Spritze Ozempic, redet da mit eurem medizinischen Fachpersonal drüber. Und weil ich es jetzt gerade auch wieder beim Diabetes-Kongress erlebt habe, seid ein mündiger Patient. Also wenn ihr Fragen habt zu eurem Arzt, ja, dann fragt nach. Und wenn der Arzt selbst sagt, weiß ich gar nicht so genau, dann bietet doch an, dass ihr euch bei der Krankenkasse mal informiert, ob da was geht. Dann könnt ihr mit dem Arzt zusammen vielleicht Sachen erreichen.
Voll gut. Team Spirit. Und damit wir auch noch in Sachen Vokabulärerweiterung etwas erreichen können, schreibt uns doch gerne auch nochmal über Instagram, was sagt ihr zu Süßkram? Also seid ihr eine Süßmaus? Schlickert ihr oder schnuckert ihr noch?
Schnuckern.
Da bin ich jetzt doch ein bisschen interessiert. Ich bin ja auch Germanistin eigentlich, irgendwann mal studiert. Dass das allerdings ein großes Thema ist, diese Bezeichnung für Süßkramfuttern, war mir nicht klar. Ich kenne nur dieses, dass man ja 180.000 Bezeichnungen in Deutschland für ein Brötchen hat. Sowas.
Ja, stimmt, hast du letztens auch mal erzählt.
Haben wir doch auch, ja auch schon drüber gesprochen. Für Süßkram finde ich ganz spannend. Also schreibt uns gerne mal rein, wie ihr euch bezeichnen würdet und wie ihr dieses Süßkramfuttern eigentlich nennt. Ansonsten gucken wir noch kurz auf die nächste Folge. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Diabetes und Hafer.
Ja, er wird ja immer wieder in einer Typ-2-Therapie vor allen Dingen empfohlen. Bringt das denn für jeden was und warum überhaupt Hafer? Können wir da nicht was anderes essen, wenn wir Hafer nicht mögen? Klären wir nächste Folge.
Und bis dahin könnt ihr ja schon mal euch auch hafertechnisch bei uns reinmelden. Auch das könnt ihr machen. Oder falls ihr euch vorbereiten wollt auf die nächste Folge, empfehle ich euch den Big Brother Livestream bei Join. Weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, im Big Brother Haus wird gerne Hafer geschlickert, geschnuckert, wie auch immer, in jeglicher Form. Auch jetzt gerade wieder. Die Bewohner haben nur wenig Einkaufsbudget. Es wird viel mit Hafer gemacht. Also das nur damit ihr alle vorbereitet in die nächste Super. Folge geht. Das wäre mir schon wichtig.
Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Bereitet euch vor. Ciao.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.